Ja, ich muss euch zuerst mal schon enttäuschen. Ich werde nicht über den Vers predigen, sondern der Vers soll die Predigt einleiten. Und es hilft, wenn man den Vers sich immer ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Stellt euch mal vor, es ist eine grosse Evangelisation, das ganze Hallenstadion ist gefüllt, es sind 10'000 Leute gekommen. Der Prediger macht einen Aufruf, alle 10'000 Leute stehen auf, gehen führen vor das Kreuz. Und in dem Augenblick merkt der Prediger, dass die Leute das eigentlich überhaupt nicht verdient haben, zerrettet zu werden. Und er wirft alles hin und geht heim. Evangelisation abgesagt. Was löst das in euch aus? Also in mir löst das aus, ich glaube, der Prediger hat etwas falsch verstanden. Irgendetwas stimmt da nicht. Und so soll es auch in unserem heutigen Predigtabschnitt ein bisschen um das gehen. Wir haben letzte Woche Gottes Rede im Hiob angeschaut. Und ich werde jetzt nicht eine Lernkontrolle machen, um zu fragen, was nochmal vorkommt, sondern ich werde euch das schnell zusammenfassen. Und zwar haben wir einen begeisterten Gott gesehen, einen Gott, der für seine Schöpfung einsteht, einen Gott, der alles für seine Schöpfung gibt und einen Gott, der auch über dem Leiden und dem Unverständnis von dieser Welt steht. Und in dieser heutigen Rede geht es eigentlich um eine ganz andere Situation, um eine ganz andere Person auch. Und ihr habt vielleicht anhand von der Einleitung, oder wer schlau ist, hat das da vorne gelesen, gemerkt, dass es um den Jona geht. Eine Person, die ist eigentlich gerade 180 Grad anders wie der Hiob. Zwar die Geschichte vom Jona, die müsste auch den meisten wahrscheinlich bekannt sein oder schon mal gehört haben, sicher mal in der Kinderstunde mit dem Ball, wo der Jona ist. Und zwar, der Gott sendet seinen Propheten Jona nach Ninive, um das Gericht anzukünden, um die Zerstörung der Stadt anzukünden. Doch der Jona, der ist irgendwie lieber auf einen Karibik-Trip und bucht sich lieber eine Kreuzfahrt in Tarsis. Das ist in Spanien, das war damals eigentlich das Ende der bekannten Welt gewesen. Dummerweise ist so eine Seefahrt relativ gefährlich und es kommt ein Stürmli, ein heftiger Stürmli, der immer heftiger wird. Und der Jona sieht, dass der Sturm wegen ihm kommt. Und er sieht, dass die einzige Möglichkeit ist, der Sturm, eigentlich, dass der Sturm aufhört, ist, dass er ins Meer springt oder reingeworfen wird, wenn man die Geschichte genau lesen. Und der Sturm hört dann auch wirklich auf. Nachdem Seeleute lange darum gerungen haben, soll man das jetzt wirklich machen, haben sie keinen anderen Ausweg mehr gefunden und den Jona reingerührt. Und der Sturm hört auf. Und der Jona schreit zu Gott im Wasser. Er schreit zu Gott und Gott hört ihn und schickt einen Fisch und rettet ihn. Und Gott ist gnädig und lässt den Jona wieder am Land ausgespuckt werden. Und der Jona geht zurück in sein Land, baut sich eine Hängematte und genießt den Rest von seinem Leben. Dummerweise hat Gott noch etwas anderes vorgehabt mit ihm. Nein, Gott begegnet dem Jona erneut und er fordert ihn wieder auf, nach Ninive zu gehen. Der Auftrag hat nicht geändert. Und das Mal folgt der Jona auch. Er geht nach Ninive, geht in die Stadt rein und hält die kürzeste Predigt, die man in der Bibel findet. Im Hebräischen sind das genau 5 Wörter. Im Deutschen ein bisschen mehr. Nämlich, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Also so eine klassische Gerichtspredigt. Ninive erkennt den Ernst der Lage und der König persönlich bestimmt, dass das Volk umkehren soll, dass das Volk Buß tun soll, dass das Volk in Trauer soll verfallen vor ihrer Sünde. Und sie können nur hoffen, dass der Gott, der ihnen das Gericht ankündet, sich gnädig wird erweisen. Weil sie kennen den Gott nicht. Der Jona zeigt ihnen nicht auf, wer der Gott ist. Und Gott ist der gnädige Gott, der gnädig ist und das Volk verschont, Ninive verschont. Aber der Jona, der findet das überhaupt nicht lustig. Und darum kommen wir jetzt zum heutigen Text. Das ist nämlich im Jona 4, 1 bis 4. Und ich möchte, du bist schon weiterschalten, voll gut. Ich möchte euch kurz vorlesen. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Wir sehen die Geschichte vom Jona, die ist ganz anders als die vom Hiob. Der Jona steht nicht mit einem verdunkelten Gottesbild, das aus seinem Leiden rauskommt vor Gott, sondern der Jona kennt Gott als Prophet, er gehört Gott und er hat eine Beziehung zu dem Gott auch auf irgendeine Art. Die Voraussetzungen zum Hiob sind gegensätzlich. Wo der Hiob in seinem Lied nach einem gnädigen Gott schreit, schreit der Jona nach einem weniger gnädigen Gott. Wo Gott dem Hiob ein neues Gottesbild schenkt, kennt der Jona Gott schon. Denn der Jona zitiert den Vers, den wir am Anfang gehört haben, oder paraphrasierten, indem er eigentlich sagt: Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du gnädig bist. Ich weiß, dass du barmherzig bist. Doch im Gegensatz zum Hiob will er den gnädigen Gott eigentlich gar nicht. Was ist also das Problem vom Jona mit dem Gottesbild, mit der Gotteserkenntnis, mit dem gnädigen Gott? Hat der Jona nicht durch die Rettung, durch den Fisch, schon sehr von dieser Gnade von Gott eigentlich profitiert? Warum also ist er auf einmal auf die Gnade von Gott hässig? Warum kann er das nicht ausstehen? Vielleicht wird es verständlicher, wenn wir schauen, was das Ninive war, wo er herhalten musste. Ninive, das war die Hauptstadt der Assyrer. Und die Assyrer, die sind Feinde von Israel. Und die sind bekannt für ihr unbarmherziges und gewalttätiges Verhalten gegenüber den anderen Völkern, aber auch selber unter sich. Und sie sind bekannt für einen Götzenkult. Ein Kult mit x Götzen und alles Mögliche. Und der Jona hat die Taten von Ninive gekannt. Und er hat sie verabscheut. Es hat ihn angewidert, wenn er das Volk angeschaut hat. Er hat das Volk zutiefst gehasst. Und den Hass finden wir eigentlich in dieser Rede vom Jona, oder? Dem er eigentlich lieber stirbt, als dass Gnade von Gott auch für das Volk wirkt. Jetzt kommt aber der Jona, der Auftrag von Gott über: Geh zu dem Volk und verkünde ihnen das Gericht, verkünde ihnen, dass ich ihre bösen Taten gesehen habe. Und eigentlich müsste man jetzt sagen: Hey, der Jona müsste sich ja freuen. Ich kann denen das Gericht verkünden, die gehen unter. Aber der Jona kennt Gott, er weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist und er weiß, dass, wenn Gott das Gericht androht, er immer auch eine Umkehr eröffnet für das Volk. Das weiß er von Israel selber, aber er weiß es, weil er weiß, wer Gott ist. Und darum hat er Angst, darum rennt er weg, weil er weiß, dass Gerichtsandrohung von Gott nicht einfach nur eine Androhung ist von der Zerstörung, sondern auch eine Offenbarung vom Ausweg, von der Buße, von der Umkehr. Und er hat Angst, dass Ninive verschont wird. Die Theologie von Jona ist, wenn man so will, sagen, makellos gewesen. Wahrscheinlich hat er heute mehrere Doktortitel und alles Mögliche. Er wird wahrscheinlich die Bibel besser kennen als jeder da drin. Er wird Gott besser kennen als jeder da drin. Aber Theologie allein ist es nicht. Die Jona hat genau gewusst, wie Gott wird reagieren. Er hat das genau anhand von seiner Theologie können nachvollziehen. Er hat gewusst, wer Gott ist. Aber sein rein kognitives Wissen von Gott hat sein Herz nicht berührt. Er hat nicht Gott gewollt gelebt. Er war nicht ein Nachfolger. Sein Herz war eigentlich verdunkelt. Und wir stehen auch heute in dieser Gefahr. Und gerade ich als Theologiestudent, wir reden viel über Gott. Wir wissen viel über Gott. Wir lesen viel in der Bibel. Wir machen uns Gedanken. Aber oft vergessen wir, dass Gott auch einen Impact in unserem Leben haben will. Dass Gott nicht nur einfach nachdenken will über ihn, sondern Nachfolger. Leute, die in seinem Namen, in seinem Willen leben. Es ist wichtig, dass wir Gedanken über Gott machen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist. Aber es ist wichtig, dass wir das Wissen in die Nachfolge bringen. Gott will unser Ganzes sein. Und darum geht er auch am Jona nach. Und darum antwortet er auch da in dieser Rede am Jona. Ein weiterer Punkt, den wir in der Reaktion vom Jona sehen, ist, dass die Gnade Gottes zwar für sich selber gerne in Anspruch nimmt, aber sie seinem Feind nicht gönnt. Der Jona geht davon aus, dass Gnade für ihn okay ist, dass Gnade für Israel okay ist. Weil sie ja Gottes auserwählte Volk sind. Doch er vergisst, dass Gnade immer unverdient ist, dass Gnade niemandem zusteht. Gnade ist ein Geschenk und Gott gibt Gnade dem, was er will. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Wir können nicht über Gnade von Gott verfügen, sondern Gott sagt die Spielregeln von seiner Gnade. Wenn der Jona also über Gnade von Gott verfügen will, dann vergisst er, dass ihm selber die Gnade schon nicht zustehen wird. Dass er eigentlich den Tod im Meer verdient hätte. Dass der Fisch, der ihn gerettet hat, ihm nicht zugestanden wäre. Also die Gnade, die er erfahren hat, war die gleiche Gnade, die jetzt auch Ninive erfährt. Wo sind wir in dieser Position von Jona? Wo sehen wir oft die Gnade Gottes, die an uns wirkt? Und wir finden das mega gut und wir haben das auch gern. Und vielleicht, wenn es in unserer Familie passiert, ist es auch noch schön. Aber wenn es dann dem schwierigen Arbeitskollegen, dem blöden Nachbar, dem Schwerverbrecher passiert, dann sind wir auf einmal anderer Meinung. Corinne de Bom, oder ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das war eine KZ-Überlebende, die genau das erlebt hat. Und zwar hat sie nach einem Gottesdienst eine Begegnung kam mit einem ehemaligen KZ-Aufseher, von dem KZ, wo sie inhaftiert war. Und der ist auf sie zugegangen und hat gesagt, hey, ich habe mich bekehrt und vergisst du mir? Und sie hat lang gebraucht, sie ist lang da gestanden und hat gemerkt, die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes gilt auch dem Menschen, der zu Recht zu verurteilen ist, der so etwas Böses gemacht hat, was wir uns gar nicht vorstellen können. Aber auch für den gilt die Gnade und die Vergebung von Gott. Und sie hat ihm vergeben. Nicht, weil sie ihm hat können vergeben, sondern weil sie gewusst hat, dass Gott ihm auch vergeht. Wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, wie viel mehr können wir die Gnade auch weitergeben an unsere Mitmenschen. Das ist das Herz, das Gott hat. Das Herz, das Gott auch uns geben will. Wir haben bis jetzt über die Sichtweise vom Jona geredet und ich will jetzt noch auf die Sicht von Gott eingehen. Ich will noch darauf eingehen, was finden wir über Gott heraus im Jona-Buch? Was finden wir in einer Antwort heraus? Dazu will ich noch die zweite Antwort, die Gott gibt, vorlesen. Wo nämlich der Jona die Antwort bekommen hat und gemerkt hat, dass ja, Ninive umkehrt, hat er sich auf ein Hügel begeben, hat dort ein kleines Hütchen gebaut, das anscheinend nicht sehr stabil war. Und er hat gewartet, bis das Feuerwerk ausbricht. Heutzutage hätten wir wahrscheinlich noch eine Kamera mitgenommen und einen Livestream eingerichtet, weil das ist etwas, was man sich nicht kann ergehen lassen, oder? Und das hat es halt damals leider nicht gegeben. Doch das grosse Feuerwerk, das bleibt einfach aus. Und das Einzige, was eigentlich brennt, ist die Sonne auf dem Jonas im Kopf. Weil es halt in der Wüste war. Und Gott lässt einen Baum wachsen, der einem Jona Schatten gibt. Und wiederum, der Jona ist mega happy, er freut sich, yes, Gott hat mir etwas Gutes da, ich habe Schatten. Doch Gott lässt über die Nacht den Baum wieder untergehen durch einen Wurm, der ihn eigentlich zu Tod frisst. Und am nächsten Tag, ja, ist halt der Baum nicht mehr um. Und der Kopf von Jona raucht nicht nur wegen der Hitze, sondern auch, weil er richtig hässig ist. Und jetzt kommt eigentlich die Antwort, meine weiter, genau, von Gott. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemühst und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Gott fragte Jona zweimal, ob es recht ist, ob er zornig ist. Und man könnte den Satz aus dem Hebräischen noch deutlicher übersetzen. Und zwar mit: Schafft das etwas Gutes, dass es dich zürnt. Gott fragte Jona, ob sein Zorn etwas Gutes bewirkt. Ob es etwas Gutes mit sich bringt, wenn er so denkt. Und für den Jona ist die Antwort irgendwie klar. Natürlich, es ist recht, es schafft etwas Gutes, dass ich bis zum Tod zornig bin. Das ist das Gute, was der Jona in seinem Zorn sieht. Für den Jona ist sein Tod besser, als dass er Gnade Gottes an seinen Feinden muss er sehen. Am Jona sein Hass scheint irgendwie unbegrenzt zu sein. Ja, hat sogar den Baum, den er nicht gepflanzt hat, lieber als die Menschen unten in der Stadt. Er hat kein Mitleid mit diesen 120.000 Leuten, die Gott nicht kennen. Und Gott zeigt mit seiner Antwort, dass es ihm um mehr geht als nur um einen Baum. Es geht ihm um seine geliebte Schöpfung, es geht ihm um den Menschen, um die Menschen in dieser Stadt, die Menschen, die er geschaffen hat, die Menschen, die ein Teil von seiner guten Schöpfung sind. Die Menschen, die auch zu seinem Ebenbild geschaffen sind. Und das Herz Gottes kommt im Hesekiel 33,11 nochmal fester raus. Genau. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehr um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Gott hat kein Gefallen am Tod von Ninive, aber er hat auch kein Gefallen am Tod von Jona. Und darum eröffnet Gott beide die Möglichkeit zur Umkehr. Darum lässt Gott beiden den Weg von der Umkehr offen, weil ihm seine Schöpfung nicht egal ist. Wir sehen den gleichen Gott, der am Hiob begegnet. Wir sehen den gleichen Gott, der seine Schöpfung als wertvoll anschaut, der dahinter steht und seine Hand darüber hat. Ein Gott, der um seine Schöpfung ringt. Der nicht einfach nur um seinen Prophet Jona ringt, sondern auch um die Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind. Die wertvoll sind. Ja, die so wertvoll sind, dass er alles für sie gibt. Denn die Menschen von Ninive haben Gott nicht gekannt. Sie haben ihre Buße und ihre Rettung eigentlich nur können hoffen, dass Gott gnädig ist. Der Jona hat in seiner Predigt nie erwähnt, wer Gott ist. Und er hat es wahrscheinlich auch nie gemacht. Aber sie haben gehofft, dass der Gott, der ihnen das Unheil ankündet, das Gericht ankündet, auch ein Gott ist, der ihnen die Umkehr ermöglicht, der ihnen den Weg zur Umkehr offenbart. Wir sind heute in einer besseren Situation, denn wir kennen Gott. Wir haben Gott erfahren, wir haben sein Wort bekommen. Wir haben seinen Willen bekommen und wir haben seine Offenbarung in Jesus Christus. Ja, Gott ist in Jesus auf die Welt gekommen, um uns aufzuzeigen, dass, um uns den endgültigen Beweis von seiner Liebe zu geben. Er ist auf die Welt gekommen, um alles, was wir in diesem Leben falsch machen, um alles Böse, alle Fehler auf sich zu nehmen, um unsere Sünde, wie die Sünde von Ninive, zu vergeben. Denn unsere Sünde ist nicht einfach von Gott loszulösen. Aber Jesus macht uns den Weg frei zur Umkehr. Und die Auferstehung von Jesus ist eigentlich da die Bestätigung davon, dass Gott wirklich geschafft hat, die Sünde zu besiegen. Dass Gott geschafft hat, die Verfehlungen zu vergeben. Dass Gnade Gottes stärker ist. Dass Gnade Gottes darüber steht. Wir müssen nicht länger wie Ninive darauf hoffen, dass Gott unsere Buße annimmt, unsere Umkehr annimmt. Sondern wir können gewiss sein, dass durch Jesus alle Verfehlungen vergeben sind. Wir können gewiss sein, dass das, was Gott von sich selber sagt, tatsächlich so ist. Und dass er uns annimmt und in seine Nachfolge ruft. Wenn das abgrundtief schlechte Ninive oder der zutiefst böse KZ-Aufseher von Gott angenommen werden kann, wie viel mehr können auch wir von Gott angenommen werden? Gott geht um uns. Gott geht um den Menschen. Es geht ihm um dich und mich. Es geht ihm nicht um irgendwelche Bäume oder Dinge, die wir erfahren oder die wir noch schön finden, sondern es geht ihm um dich persönlich. Stellst du dich dem gnädigen Gott? Das ist die Frage. Stellst du dich dem gnädigen Gott oder bist du wie der Jona noch am Weglaufen? Bist du wie der Jona noch nach Tarsis am Flüchten? Wir haben in dieser Predigtserie einen Gott kennengelernt, der begeistert ist von dem, was er macht, der dahinter steht, der von seiner Schöpfung seine Meinung von seinem Gut nicht zurücknimmt. Ein Gott, wo seine Schöpfung so wertvoll ist, dass er alles für sie gibt, obwohl sich der Mensch gegen ihn gestellt hat, bleibt Gott an uns da. Das sehen wir in der Geschichte vom Hiob, aber wir sehen es auch in der Geschichte von Ninive und dem Jona. Wir haben gesehen, dass Gott, wenn Gott spricht, er sich offenbart, auch in den schwierigen Dialogen in der Bibel, dass er sich offenbart als das, was er sich auch vorstellt, im Exodus 34,6, wo er sagt, und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott geht um den Mensch und es geht ihm um dich und mich. Seine Gnade und Treue schenkt er uns, nicht weil wir sie verdient hätten, sondern weil er uns liebt. In seinem Reden, in seinem Dialog, den man in der Bibel findet, und auch mit dem Reden zu uns, sehen wir das immer wieder bestätigt. Gottes Liebe für seine Schöpfung und für den Mensch fordert aber auch uns heraus, nämlich unsere Mitmenschen zu lieben. Es fordert auch uns heraus, unseren Mitmenschen zu begegnen und ihnen Vergebung anzubieten. Genau wie Gott das auch mit uns da hat. Wir sind nicht nur zum Nachdenken über Gott berufen, sondern wir sind zum Nachfolgen berufen. Und ich will zum Schluss für euch einfach persönlich drei Fragen zeigen. Es wird ein Musikstück dabei laufen. Und dass ihr euch mal über die drei Fragen ein bisschen Gedanken macht, bevor es dann nachher in den Lobpreis übergeht.
As a stranger knocking at your door, you took me in with no questions and no conditions. When I was a sinner running from
Ich kann wahrscheinlich nicht alle Englisch, darum übersetze ich einfach einen Teil vom Text von dem Lied. Und er singt, there are no outsiders in your love. Es gibt keine Außenstehende von der Liebe Gottes. Es gibt niemanden, von die Gnade nicht zu wird stehen. Und ich glaube, das Lied zeigt das Herz Gottes, das im Hiob und Jonah so stark rauskommt, dass es niemand gibt und Gott nicht wird annehmen. Und ich finde es einfach immer wieder genial, wenn ich da denke, wer Gott ist. Und dass wir einen Gott haben, der nicht Freude hat, uns zu vernichten, sondern gnädig und geduldig ist und seine Schöpfung wirklich liebt. Und ich will zum Schluss mit Psalm 145, 8 bis 9 beten. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Amen.